Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Annette Riegel.
Und die heißt sie herzlich willkommen. Bei mir im Studio ist Peter Lohmeier. In unzähligen Filmen hat er mitgespielt. An dieser Stelle sei nur einer genannt, Das Wunder von Bern. Schön, dass Sie da sind, Peter Lohmeier.
Ja, freut mich auch sehr.
Ihr Schauspielerkollege Armin Müller-Stahl hat mal im Gespräch mir erzählt, dass er seinerzeit bei der staatlichen Schauspielschule Ernst Busch rausgeflogen ist wegen totaler mangelnder Begabung. Oh. Ich hoffe mal, dass es für Sie ein früheres Erkennen Ihrer Talente gab.
Ja, ich habe immer an mein Talent geglaubt. Ich war mir sicher, dass ich auf eine Schauspielschule aufgenommen werde. Wurde ich dann sogar auf zwei. Ich konnte mir das aussuchen zwischen Hamburg und Bochum. Landete dann auch in Bochum und bin aber auch im ersten Semester, also im ersten halben Jahr, gab es zwei Fälle. Ich glaube, ich darf den Kollegen erwähnen, der Dietmar Bär und ich. Wir kriegten Probehalbjahr. Also ich glaube, Dietmar war der Kantinenschauspieler und nicht der Laienschauspieler. Das waren so Begriffe, die dann hin und her geworfen wurden. Und aus uns beiden ist dann doch was geworden. Also auch wenn ich die Schauspielschule nicht abgeschlossen habe, ich habe sie nach zwei Jahren habe ich gedacht, so, ich muss jetzt raus. Ich muss jetzt spielen.
Machen
so.
Ja viele von Ihren Kolleginnen und Kollegen, ja. Dass sie dann irgendwann ja. Abbrechen.
Genau, aber schön ist es schon mal, wenn man da reingerochen hat. Also wenn man jungen Kollegen begegnet oder wo auch immer. Oder wenn mich einer fragt, es ist ein Ausbildungsberuf, so. Es gibt zwar immer die Ausnahmen, die die Regel bestätigen, aber frag die mal nach ein paar Jahren oder nach 10 Jahren Karriere und jetzt.
Aber woher kam Ihr schon vorhandener Glauben, dass das was für Sie ist? Schultheatererfahrung oder irgendwie sowas muss ja irgendwo hergekommen sein.
Ja, es war, also meine Mutter hat immer an mich geglaubt. Sie fand das toll, wenn ich in der Theater-AG teilgenommen habe. Ja, das hat mir wahnsinnig Spaß gebracht. Das haben wir in der Schule eben gemacht und bin immer noch dafür, dass es als festes Unterrichtsfach auch jetzt etabliert wird. Hat sich ja teilweise schon. Also mein Berufstraum, wenn man so als Kind mich gefragt hat oder als 16-Jähriger, da war das Sozialarbeit. Oder Schauspieler.
Also, ist das artverwandt?
Nein, die Verwandtschaft kommt jetzt. Ich bin Pastorensohn, der hat uns immer auf evangelische Freizeiten geschickt. Und die Sozialarbeiter, die dabei waren, die haben sich immer die Mädels verliebt. So. Und eigentlich habe ich nur einen Job gesucht, wo ich dachte, okay, wie kann man Frauen beeindrucken? Als Sozialarbeiter oder als Schauspieler? So. Und dann war ich am Kinder- und Jugendtheater, ich hatte einen Job gesucht, ich brauchte auch Geld für mein Moped und dann hatten die mich genommen und das war mein erstes Praktikum.
Also ich werde gar nicht erst versuchen, Peter Lohmeier, mit Ihnen auch nur über einen Bruchteil der diversen Bühnenstücke und Filme, ich glaube 80 Filme oder so waren es, zu reden. Aber wir müssen natürlich über den Sönke Wortmann-Film von 2003, Das Wunder von Bern, reden. Das ist nämlich viel mehr als ein Sportfilm gewesen. Also vordergründig ging es natürlich um den wundersamen Sieg Deutschland gegen Ungarn, WM in Bern, ganz klar. Aber es ging halt auch um Nachkriegsdeutschland im Ruhrpott, um Krieg und Kriegsgefangenschaft und Väter, die lange abwesend waren und dann zurückkommen und entfremdet sind von Gesellschaft und Familie und so weiter. In solchen spielen Sie da den Bergarbeiter Richard. Man kann fast das Gefühl haben, dass die Rolle für Sie geschrieben war.
Ja, ich komme aus dem Ruhrgebiet, stimmt. Ich kann bestimmt auch Familie erzählen, weil ich 4 Kinder habe. Und kann auch davon erzählen, wenn man weit weg ist, ich habe mal 2 Monate auf Kuba gedreht und man kommt nach Hause, was ist das für ein Gefühl? Aber natürlich in diese Rolle des Kriegsheimkehrers habe ich mich dann, ja, wie man sich eben vorbereitet für eine Rolle, obwohl Sönke damals mich zuerst nach meinem Sohn gefragt hat und eigentlich.
Ob der mitmachen will, der spielt ja den Sohn in dem Film.
Ja, mein wirklicher Sohn, Louis Klamroth, der. Heute macht er was anderes.
Kommen wir noch drauf.
Und Sönke gefragt habe ich nach so einem Freundschaftsspiel, wo wir Fußball gespielt haben, ob mein Sohn denn auch spielen könnte. So, und dann meinte ich, was jetzt, Fußball oder Theater oder Film? Ja, so, nee, ich hätte ihn in so einem Kinderfilm gesehen auch. Und so, und dann habe ich ihm gesagt, ja, und ich wusste, dass er einen Fußballfilm vorhatte und war in dem Moment, wo ich dachte, fragt er mich jetzt nicht? Und dann sagt er, doch, es gibt da so noch so einen Arbeiter in dem Film. Und ich dachte, wie, kein Fußballer? War erstmal komplett enttäuscht, bis ich dann das Buch gelesen habe und er hat mir auch eine Fußballszene reingeschrieben, jemand, den berühmten Fallrückzieher, habe ich da dann auch im Film geschafft und Es war einer meiner schönsten Arbeiten, wenn es ja auch 20 Jahre her ist, aber es war wirklich auch allein dieses Vertrauen, was man hatte, seinem Sohn zu arbeiten, was man sonst mit Filmkindern nicht so hat, weil man da immer eine andere Vorsicht hat, weil da ist eine Aufsichtsperson, eine Mutter oder ein Vater. Aber jetzt war ich der und deshalb ist das, glaube ich, auch was ganz Besonderes geworden.
Haben Sie denn das, was Sie da auf dem Set erlebt haben, auch mit an den Abendbrottisch genommen? Also hat es die Geschichte erleichtert oder vielleicht sogar verkompliziert, dass Vater, Sohn im Film Vater und Sohn am Abendbrottisch waren?
Gar nicht. Das Schöne war, man ist ja bei so einer Drehzeit dann auch weg von zu Hause. Das Tolle war, dass ich meine Familie gar nicht verlassen musste. Also mein ältesten Sohn, die Familie ist da auch dann, als wir im Ruhrgebiet gedreht haben, mal nachgereist und die waren alle da und das ging auch dann bis zur Premiere. Das war ganz wichtig auch, wenn man Schauspieler ist, man muss und sein Sohn spielt mit und man weiß, dass das auch hoch angesetzt ist, der Film. Da muss man alle integrieren, damit da nicht auch einer von den anderen Geschwistern hinten runterfällt. Und deshalb war das Glück, da eben mit ihm zu arbeiten. Es gab da überhaupt keine Problematik, sondern eher im Hotelzimmer. Gut, ich kriege jetzt ein eigenes Zimmer. Ja klar, wenn du ein eigenes Zimmer kriegst, ein eigenes Zimmer. Und dann haben wir die berühmte Ohrfeige, die in dem Film vorkommt, die haben wir dann auch trainiert, morgens vorm Frühstück. Stück,
ne? Weil er Sie ihn verprügelt.
Habe ich ihn er fragte mich nur, wie macht man das? Er dachte, das faked man quasi. Und da habe ich gedacht, nee, das lernt man auf einer Schauspielschule im Clownskurs, wie man eine Ohrfeige gibt. Das tut dann auch nicht weh. Und das haben wir geübt vorher.
Trotzdem haben Sie eben, als ich Wunder von Bern gesagt habe, meines Erachtens ein bisschen die Mundwinkel verzogen. Also ich meine schon der Film, den viele mit Ihnen assoziieren. Das kann ja Fluch sein und natürlich auch Segen.
Ja, ist auf jeden Fall ein Segen, weil es war eine wahnsinnig schöne Arbeit. Fluch, ach nee, gar nicht. Es ist immer der Schauspieler, wenn er so einen Film, so einen Erfolg gehabt hat, denkt dann immer oder es geht so weiter. So, aber es ist nicht so in unserem Beruf. Es ist mal mehr, mal weniger. Und vielleicht haben mich, das ist dann auch immer so, auch in der deutschen Film- und Fernsehwelt, dass man jemanden dann mit so einer Rolle assoziiert.
Und, ja, und dann auch festlegt, ne?
Ja, so. Aber habe ich mich dann selber rausgekegelt und habe dann wieder andere Sachen gemacht. Und ich möchte das nicht missen und fluch doch nicht, nein.
Sie haben eben erzählt, wenn ich es richtig verstanden habe, dass die Idee, das gemeinsam zu machen, also zumindest erstmal mit Sohnemann, beim gemeinsamen Fußballspiel mit Sönke Wortmann gekommen ist. Sie waren und sind aktiver Fußballspieler, jetzt kein Profi, aber ja. Immer noch aktiv.
Immer noch aktiv. Ich darf gar nicht, also im Verein darf ich gar nicht spielen, das geht mit den Verträgen gar nicht. Also das heißt, wenn ich drehen würde, müsste ich dann wahrscheinlich unterschreiben, dass ich da nicht spiele oder ich kann auch
Verletzungsgefahr oder?
Ja, Verletzungsgefahr und ich könnte jetzt auch einem Verein gar keine Regelmäßigkeit, also jetzt eh bei den alten Herren, ich bin jetzt 61, dann wenn ich dann Samstag wieder nicht zum Spiel kann, weil ich unterwegs bin und irgendwo drehe. Ich spiele freizeitmäßig, ich habe es jetzt diese Woche 4-mal geschafft, an verschiedensten, also spiele 2-mal auf Kunstrasen, einmal auf Naturrasen, einmal im Käfig und je nach Termine, weil ich kann ja nicht immer da sein. Gerade habe ich so eine Pause, Drehpause und Theaterpause und da spiele ich gerade 4-mal die Woche. So, und das hält mich fit und mir macht das wahnsinnigen Spaß. Ich brauche das.
Und Sie sind auch ein sehr aktiver Fan von Schalke 04. Warum? Ich meine, die krepeln seit ewigen Zeiten, jetzt schon wieder, wenn ich es richtig verfolge, im Abstiegsbereich.
Naja, 1958 waren wir Deutscher Meister.
Okay,
so,
ja.
So, da war ich noch nicht geboren. Nein, es ist so, das wird man irgendwie. Und bei mir war es so, ich bin in Hagen auch groß geworden. Wir sind oft umgezogen. Und in Hagen, bei TSV Fichtehagen, habe ich Handball gespielt. Und wir hatten blaue Trikots. Und wenn ich um die Ecke bei Hagen-Ems gespielt hätte, hätten wir gelbe Trikots gehabt, dann wäre ich wahrscheinlich dann zum Dortmund-Fan geworden. So, und aber ich, so bin ich Schalker geworden
wegen
der Farbe des Trikots. So war's.
Aber da hätte sich der Geschmack ja irgendwann mal ändern können über die Jahrzehnte.
Nee, das ist eben, wenn man einmal einen Verein glaubt, dann, ich glaube nicht an Menschen oder schwer, die den Verein wechseln. Das tut man. Ich war in der zweiten Liga, ich habe den Bundesliga-Skandal mitgemacht und schreckliche Zeiten. Und ich habe gerade letzte Saison in der zweiten Liga, ich hatte wahnsinnigen Spaß. Es war unheimlich spannend. Und auch gegen den Abstieg ist es spannender, als irgendwo im Mittelfeld rumzukrebsen.
Für Sie ist Fußball Meditation, haben Sie in einem Interview mit den Kollegen von der Zeit gesagt. Meditation fiele mir jetzt ehrlich gesagt bei Fußball nicht unbedingt ein.
Meditation heißt ja, bei sich zu sein, ganz viele Sachen auszuschalten. Und so wie manche Menschen, ich hätte auch sagen können, ist mein Yoga so. Das heißt, die Konzentration auf das, was man tut und alles auszuschalten, ob das berufliche Dinge sind, private Dinge sind und eben an den Doppelpass zu denken oder auch manchmal stehe ich im Park, wenn wir auf Rasen spielen und denke, einfach nur die frische Luft zu genießen oder es zu genießen, bei strömenden Regen zu rennen und sich zu verausgaben, während kaum einer auf die Straße geht.
Sie sind ja auch aktiv in der Schalker Fan-Initiative. Die Fans haben jetzt nicht den allerbesten Ruf von der Welt.
Da muss ich widersprechen. Da, also okay. Da ist Schalke war in der ersten, wo rechtes Gedankengut, also wirklich.
Ruhrpott-Kanacken? Also das haben sie dann ein bisschen selbstironisch auch aufgenommen, aber es kam ja irgendwo her. Und sie sind schon mit Randale das eine oder andere Mal in Verbindung gebracht worden.
Ich selber jetzt?
Nee, Sie also, okay. Im Sinne von die Fans.
Naja, aber nee, also ich will das jetzt gar nicht werten, wo sind die schlimmsten Fans und wie auch immer. Aber seit ich diesen Verein kenne oder auch seit es Fankultur immer mehr gibt, wird wahnsinnig viel da gearbeitet. Und das jetzt, wenn es eine Rivalität gibt natürlich, die auch wirklich Medien hergebracht ist und die dann gerne von den Fans aufgenommen wird, warum auch immer zwischen Dortmund und Schalke, dass es da mal Trouble gibt. Aber ansonsten gerade die Fankultur auf Schalke stehe ich komplett dahinter.
Geht es bei Ihnen so weit wie bei dem britischen Schriftsteller Nick Hornby? Der hat ein Buch geschrieben, Fever Pitch, über seine besessene Liebe zum britischen Club Arsenal. Und da ist ein Zitat drin, das muss ich Ihnen vorlesen. Beziehung zu Arsenal, die hat länger gehalten als jede andere meiner Beziehungen. Würden Sie das auch so unterschreiben?
Ja, das ist so. Also das ist nun mal so, weil ich, wenn ich, also seit ich 6 bin, Schalker bin und ich habe schon mehrere Beziehungen in meinem Leben gelebt. Und Schalke hat überlebt und das ist so. Und ich habe übrigens Fever Pitch als Hörbuch eingelesen.
Ah.
So, deshalb kenne ich diesen Satz und bin großer Fan von Nick Hornby, auch von Arsenal ein bisschen. Ich war in, wir haben in London gewonnen, da war ich auch mit Schalke.
Sagt Peter Lohmeier. Mit 2 Geschwistern ist er aufgewachsen in einem Pfarrhaus, das hat er eben schon erzählt, Vater war Pfarrer. Inwieweit haben dessen Erziehungsvorstellungen Sie geprägt?
Tja, also was ich bewundert habe an ihm ist, wenn er auf der Kanzel gestanden hat und auswendig den Menschen Geschichten erzählt hat. Ich habe die nicht immer verstanden. Aber das hat mich beeindruckt, weil die Menschen ihm zugehört haben. Zuhören ist für mich die wichtigste Vokabel in meinem Leben geworden, weil das habe ich auch, versuche ich auch immer, ob das jetzt im Job ist oder auch bei der Erziehung meiner Kinder, weil Zuhören ist die Vokabel auch für soziale Verantwortung. Also nur wenn man zuhört, kann man verstehen. Wenn man versteht, kann man miteinander umgehen, kann man Vertrauen finden, kann man sich lieben. Also das ist für mich so wie so eine Pyramide, die sich aufbaut. Und das ist schon was ich da gespürt habe. Natürlich genauso von meiner Mutter, die dann als Pfarrfrau auch noch Lehrerin war und auch solche Werte weitergegeben hat. Dass es bei uns zu Hause dann nicht so geklappt hat und nicht so aussah, wie man so denkt, dass ein protestantischer Haushalt, weil mein Vater war schon ein Workaholic auch und auch ein Narzisst. Und das konnte ich dann aber erst trennen, eigentlich als ich das Haus verlassen habe. Wir sind sehr aneinander geraten auch.
Und an welchen Punkten? Worum ging es da?
Das waren die Punkte Disziplin meistens. Ah. Also der Rahmen war sehr eng gesteckt oder das Verständnis dafür. Auch das Verständnis. Es hat auch lange gedauert, bis er meinen Beruf akzeptiert hat. Also bis er mich zum ersten Mal das Lob, was man so gerne auch hat als Kind, irgendwie, das war sehr spät. Man kann das auf die Nachkriegsgeneration schieben, wo Lob auch erlernt werden musste, weil die Eltern das vielleicht auch nicht mitbekommen haben von meinen Großeltern. Aber das war nicht leicht. So. Und wie gesagt, dann nämlich, als ich dann erst mal im Radio oder im Fernsehen kam, wo wir jetzt gerade im Radio, mein erstes Hörspiel, war ich noch mit Gudrun Landgräbe, da hat er dann meiner Mutter erzählt, dass er das toll findet, aber nicht mir.
Das kenne ich von meinem Vater auch.
Irgendwann, als er in meinem Theater saß, habe ich es dann mal gehört. Das hat aber wirklich gedauert.
Lob verdirbt den Charakter oder irgendwie sowas, was dahinter steckt?
Ich weiß es, ja. ich weiß nicht. Es ist vielleicht auch nicht leicht, wenn man einen Schauspieler in der Familie hat.
Also und nicht so selber einer
ja,
ist.
Ja, so. Und nicht so vielleicht auch der Mittelpunkt. Wer weiß. So.
Andere christliche Werte, die er Ihnen versuchte zu vermitteln, mehr oder weniger erfolgreich oder auch erfolglos?
Ja, also was ich vorhin schon versucht habe zu erklären, also diese soziale Verantwortung, wo wir wussten, jeder Mensch hat das Recht auf Bildung, jeder Mensch hat das Recht auf, also damals war es ja nicht Bildung, sondern damals war es auch Ernährung. Es gibt also eine Geschichte, da war klar, dass wenn bei uns, also Pfarrershäusern kommen manchmal, also Bettler hin, wir haben damals Berber gesagt, so, und auf jeden Fall, wenn jemand kommt und klopft, gib ihm kein Geld, aber gib ihm zu essen. Und das war eine Situation, ich war allein zu Hause, ich war um 8 Jahre alt. Und dann klopfte einer und der sah auch dann nicht so dolle aus. Es war alles ein bisschen unheimlich für mich. Ja, der bat erst um Geld und gesagt, ich kann ihm eine Schnitte machen, sagt man bei uns im Ruhrpott, eine Schnitte. Und dann habe ich ihm eine Schnitte geschmiert und wollte Tee machen und wusste aber nicht, damals gab es den Tauchsieder, den durften wir gar nicht bedienen. Und dann habe ich einfach das Leitungswasser so lange heiß laufen lassen, bis ich eben dann den Teebeutel und so gegeben habe. So, als ich ihm das gegeben habe, das war für mich so ein Moment von Erwachsenwerden. So. Und das war was, wo ich wusste irgendwie, so macht man das dann. Und das sind Dinge, die ich meinen Kindern, wenn mich fragt, was gibst du deinen Kindern weiter, ist das eben diese soziale Verantwortung für andere Menschen. So. Und das finde ich das Wichtigste überhaupt. Ich glaube, wenn das mehr Menschen hätten, das fängt ja im Kleinsten an, wenn wir uns begegnen, wie wir uns begegnen, ob mit einem Lächeln oder mit einem, so gäbe es ganz viele Probleme auf der Welt, sagen wir mal so, wären womöglich einfacher zu lösen.
Sie haben eben schon gesagt, Sie sind oft umgezogen mit Vater, weil er dann wahrscheinlich eine andere Gemeinde bekommen hat. Mittlerweile sind Sie Wahl-Hamburger, aber geboren sind Sie im Sauerland und bekennender Ruhrpottler. Die Süddeutsche Zeitung hat mal ganz schön geschrieben, Sie sind der personifizierte Ruhrpott. Wie ist man dann, wenn man so ist?
Also man ist direkt, man ist, denke ich, ehrlich. Doch, und auch wenn man damit manchmal vom Kopf stößt mit seiner Direktheit, also ich musste schon in Hamburg lernen, mich zurückzunehmen auch. Also ich kannte das nicht, einer der ersten Tage in Hamburg war, ich bin zur Bäckerei gegangen und mir fehlten 10 Pfennige. Und die sollte ich aber, bei uns hätte man gedacht, ja, bringst du morgen, ne? Kein Thema. So. Und dann musste ich das Brötchen wieder zurückgeben. Und auch die Begegnung mit Menschen eben, also eine bestimmte Distanz, das habe ich gelernt, damit umzugehen, auch natürlich durch meinen Beruf. Aber wenn ich vom Ruhrgebiet spreche, dann meine ich, da sind schon damals und oder in also Zeiten vor dem Krieg, wo uns ganz viele Menschen aus Polen oder wo auch immer her geholfen haben, die Industrie aufzubauen und später geholfen haben, irgendwie Menschen aus Jugoslawien, Italien und wo auch immer her, aus der Türkei, ja, die soziale Wirtschaft überhaupt zu halten. Das heißt, man ist da so gemein miteinander, so. Und das kann ich. Und da stehe ich für. Und das ist so mein Gedanke um Ruhrgebiet. Abgesehen davon, dass ich die Sprache liebe, die Wortschöpfung, die wir haben und wie man mit der Sprache umgehen kann. Sofort, wenn ich davon rede, rede ich sowieso so. Und man hört das schon jetzt wieder.
Sie haben schon gesagt, Ihre Beziehung als Fan zu Schalke 04 währt länger als Beziehungen, die Sie gehabt haben. Da gab es eine langjährige Beziehung, aus der auch 3 Kinder hervorgegangen sind, mit der Kamerafrau Katrin Klamroth. Dann waren Sie verheiratet mit der Fernsehköchin, Autorin und Europapolitikerin Sarah Wiener. Jetzt sind Sie, glaube ich, seit einigen Jahren mit einer Journalistin zusammen. Wann gelingt Beziehung?
Beziehung gelingt dann, wenn man Vertrauen findet und ja, das ist es, Vertrauen und Vertrauen spreche ich davon zu der anderen Person und zu der Liebe, die man hat, so. Und wenn man der vertraut und dem folgt, dann gelingt Beziehung und wenn man sich nicht um dieses Vertrauen weiter bemüht oder wenn man merkt, dass es eine andere Vorstellung von diesem Vertrauen gibt, dann merkt man das aneinander und dann muss man sich trennen.
Und worüber verliert man Vertrauen? Sind das Momente, wo es plötzlich weg ist oder eher so, wie Sie es jetzt eben beschrieben haben, eher schleichend?
Ja, ich bin schleichend aus dem Leben. Ist so, boah, Ich glaube, man weiß ja nicht von Anfang an, dass man dafür geboren ist oder dass man zusammenkommt, um den gleichen Weg zu suchen. Und es passiert halt auch, dass jemand einen anderen Weg gehen will. Da muss man dann sagen, so geht jetzt sie mit ihm oder geht er mit ihr? Oder ist es klug, womöglich für beide besser, sich zu trennen? Also so, ich meine, ich finde es wahnsinnig faszinierend und bin auch irrsinnig neidisch, wenn Menschen ein ganzes Leben miteinander gehen. Gleichzeitig stelle ich mir da die Frage, ist sie oder er den Weg wegen ihm nach links gegangen oder nach rechts? Ja, und ich denke, das ist so ein Glück, was passiert. Also und ich denke auch, jeder ist dann wiederum für seinen Weg verantwortlich, um sein neues Glück zu finden. Das klingt jetzt alles sehr einfach, so ist es natürlich überhaupt nicht und es ist mit wahnsinnigen Schmerzen verbunden, sich zu trennen und zu verstehen. Aber wenn man das Verstehen lernen will und daran weiterarbeitet, denke ich, dann findet man auch wieder ein Glück. Oh, das klang jetzt aber sehr philosophisch.
Doch, ja? Fast philosophisch. Okay. 4 Kinder haben sie, wir haben schon gesagt, einer davon ist Louis Klamroth, einigen Fernsehzuschauern wahrscheinlich bekannt als Moderator von der Polit-Talkshow Hart, aber fair. Er hat Politologie studiert, also ist nicht unbedingt Schauspieler geworden. Wie ist es mit den anderen 3? Sind Töchter? Fällt da eine nah am Stamm und geht auch in die Richtung
Schauspiel? Ja, klar, ja. Lola Klamroth, also die spielt in Köln Theater und ganz wunderbar. Eine Rolle nach der anderen. Sie hat jetzt so neulich gerade gestöhnt, sagte, Papa, ich habe jetzt jeden Tag Vorstellungen. Ich sage, ja, so ist das am Theater. Und ich bin wahnsinnig froh, dass sie den Weg jetzt erstmal geht. Was heißt erstmal? Die ist jetzt auch schon über 30. Ja, doch, ich muss immer zählen bei 4 Kindern. Nee, bin ganz, ganz froh und stolz darauf. Genauso wie über Louis, über Lola und genauso wie über Ivo. Der,
also, als eins ja ihren Nachnamen trägt, habe ich festgestellt.
Der Ivo, nee, das steht falsch. Das möchte ich jetzt bitte berichtigen. Oh. Auch lieben Gruß an Adisat, die Mutter, Ivo Tadeusz Semenic, der jetzt 30 wird, der in Berlin lebt und ein ganz super Kerl ist, der Mode macht. Und meine Laila Lin, die Jura studiert, die ist auch ganz glücklich. Ich sage das deshalb jetzt alles so zusammen, weil ich natürlich in den letzten Monaten und völlig zu Recht auch oft auf die Schulter geklopft wurde und gesagt wurde, Mensch, also dein Sohn, das ist ganz toll, was der macht. Ganz toll. Und das ist, was ich vorhin mal mit dem Wunder von Bern erzählt habe. Es ist ganz wichtig, Verantwortung für alle zu tragen. Und da sage ich oft, ja, finde ich toll. Und meine anderen spüre ich in dem Moment oder weiß ich, sage ich auch manchmal, so wie jetzt irgendwie, die sind auch ganz wunderbar gelungen.
Aber nochmal zu Louis Klamroth, ist das manchmal komisch? Ich kann mir vorstellen, dass es jahrelang so war, dass man zu ihm gesagt hat, ach, Sie sind doch der Sohn von Peter Lohmeier. Mittlerweile mag sich das möglicherweise teilweise umgedreht haben, dass man zu Ihnen sagt, ach, Sie sind ja der Vater von Louis Klamroth.
Ja, ist noch, der Peak ist noch nicht ganz erreicht, aber ich hoffe, das wird da hinkommen. Und wir beide grinsen immer, wenn es irgendwie darum geht oder wenn wir jetzt irgendwo sind. Neulich waren wir auf Schalke, lustigerweise. Da war ich in einem Sky-Interview live und dann sah ich nur Louis und dachte, Mensch, an dem Moment, und der dachte das Gleiche. Wir haben doch hier vor 20 Jahren, habe ich hier auf dem Rasen gestanden und da wurde Louis nämlich gefragt, was ist deine Lieblingssportart? Und er hat gesagt, Tennis. So, aber nein, wir spielen damit und haben da auch überhaupt kein Thema mit.
Unser Gast, der Schauspieler Peter Lohmeier, sagt von sich selbst, dass er ein politischer Mensch sei. Was, Herr Lohmeier, heißt das in diesen heutigen Zeiten, ein politischer Mensch zu sein?
Das heißt, sich zu informieren. Das heißt, eine Haltung zu haben. Denn nur mit einer Haltung und wenn ich informiert bin, kann ich diskutieren, kann ich mich auseinandersetzen. Ja, das heißt es für mich.
Und Sie sind ja durchaus auch politisch aktiv, jetzt nicht im parteipolitischen Sinne, aber Sie engagieren sich gegen Rassismus.
Ja, ja.
Und zwar ganz tätig.
Ja, schon, ja, also eigentlich schon immer. Also es gab für mich nie eine Diskussion, mich da nicht zu engagieren. Und das heißt.
Sie sind Botschafter, habe ich gelesen.
Ja, also Botschafter.
Der Initiative Respekt, kein Platz für Rassismus.
Ja, das ist, also ich habe mich
da. Das ist aber so ein Ehrentitel, da macht man noch nicht so viel.
Ja, das ist halt immer so die Geschichte. Also, was mache ich jetzt wirklich oder wie auch immer? Und man kriegt ja auch so häufig Regenschirme angeboten, also Schirmherr zu sein. Und ich sage immer, komm, was kann man machen, wie auch immer. Und ich habe schon Geschichten aufgeschrieben. Ich habe im Betrieb Schilder aufgehängt auch oder also gegen Rassismus. Ich will das gar nicht hochhängen oder wie auch immer. Es wird dann immer genannt und es scheint dann auch immer, oh ja, der engagiert sich. Es ist halt immer da, wenn es nötig ist oder wenn es wirklich was zu tun gibt. Schlussendlich geht's darum, wo Sie auch sagten, worum geht's. Schlussendlich ist es für andere Menschen in der Situation zu sagen, stopp. So. Und das zu vermitteln in jeglichem Auftritt, in Talkshows oder wo auch immer oder wenn ich mal was schreibe oder wie immer, darum geht's mir.
Ich habe noch einen Titel für Sie, Klimaschützer.
Ja.
Jedenfalls haben Sie Anfang des Jahres mit 200 anderen Prominenten einen offenen Brief unterschrieben, wo Sie sich für die Erhaltung des Dorfs Lützerath, man erinnert sich, musste weichen für Braunkohletagebau.
Ja, das ist eine Art Selbstverständlichkeit, wo man natürlich immer aufpassen muss, oh, die Selbstverständlichkeit steht jetzt hier im Spiegel und wie auch immer. Und wenig später rief dann auch Frau Schwarzer an, dass ich, ob ich nicht ihren Brief auch unterschreiben würde.
Wie gedacht. Alice Schwarzer.
Ja, ja. Also was er rief an, kriegte ich eine Mail, dachte ich, was will die jetzt von mir?
Oh, die wollte sich gegen die Waffen für die Ukraine
engagieren. Ja, ja,
engagieren,
genau,
ne?
Genau, so.
Da wollten sie nicht mitmachen.
Nee, da stehe ich dann wieder auf einem anderen Posten. So, und für mich ist das ganz leicht, mich zu entscheiden, weil ich mich informiere, weil ich irgendwie, und das meinte ich eben, weil ich mal eine Haltung habe. Und ich habe genauso eine Haltung zu Lützerath, wo ich die Notwendigkeit nicht gesehen habe und sie auch immer noch nicht sehe und sie auch, wenn man das genauer untersucht, was heißt genau untersucht? Es ist ganz klar, dass man das nicht hätte abreißen müssen. Und ich habe da ja genaue Informationsquellen. So.
Oh ja, bitte nennen Sie sie an dieser Stelle. Ich frage sowieso danach.
Nee, um Gottes Willen. Und
doch komm, das müssen wir jetzt sagen. Ihr Sohn, Louis Clamont, ist zusammen mit Luisa Neubauer, eine der Sprecherinnen von Fridays for Future.
Genau, und mit der verstehe ich mich nicht nur, weil sie mit meinem Sohn irgendwie zusammen ist, sondern das habe ich immer schon verstanden und ich bewundere diese Person sehr, wie sie sich irgendwie schlägt sowieso. Diese Generation wird sowas von unterschätzt und ich genieße das immer, wenn in diesen teilweise blöden Talkshows irgendwie junge Menschen sitzen, die gar nicht so viel älteren Menschen irgendwie, die wirken aber dann so irrsinnig uralt irgendwie, sagen, was Sache ist. Und wo ich das Gefühl habe, die sind sowas von besser informiert als diese Politiker, wie auch immer, oder auch Journalisten. Ich habe großen Respekt vor den Aktivisten der Umweltbewegung.
Der Tod in Hugo von Hoffmannsthals Theaterstück Jedermann bei den Salzburger Festspielen zu geben. Das hat Ihnen Peter Lohmeier so gut gefallen, dass Sie das jahrelang gemacht haben. Ich glaube, 8 Jahre lang, immer wieder, 100 Mal insgesamt. Haben Sie durch diese Rolle, der Tod, mehr über denselben nachgedacht als zuvor vielleicht in Ihrem Leben?
Jein, ein wenig, ja. Wenn man eine Figur im Theater spielt, dann ist das man sucht erstmal einen Weg, was ist das überhaupt, der Tod, ist es die Tod, ist es das Tod? Und
was ist es für Sie?
Es ist das Tod, weil es kein Geschlecht hat. Niemand kennt es. So, auch vielleicht die mal zurückgekommen sind daraus, aus einer Nahtoderfahrung, wer weiß. Aber niemand weiß, was das ist und so habe ich was erfunden. Und das Irrsinnige war, vielleicht habe ich dadurch auch was gelernt, dass nach einer, ich glaube sogar nach der Premiere, einen Tag später kamen 2 Menschen auf mich zu, die sagten, Herr Lohmeier, jetzt bitte nicht lachen, nehmen Sie es einfach so, wie wir es Ihnen erzählen. Wir haben gestern am Café Bazar gesessen und dann haben wir darüber gesprochen, was Sie da gespielt haben und wenn es uns mal schlecht geht, dann möchten wir, dass Sie uns holen. Und da habe ich gedacht, boah. Was ist das für eine irrsinnige Kritik? Also für einen Glauben daran, was ich da gespielt habe. Sowas habe ich am Theater noch nicht erreicht. Und da habe ich gedacht, irgendwas mache ich da vielleicht richtig. Und dann denkt man so darüber nach, was ist das für die Menschen da unten? Was ist der Tod, wenn man denen das erzählt? Also so kam es bei mir. Aber da habe ich die Rolle schon gespielt. Aber ich bin da weit entfernt von, ich denke daran nicht. Natürlich, man verliert Menschen. Je älter man wird, desto mehr Menschen verliert man. Aber ich habe eine Glücksseele, die das nicht als dauernden Schmerz aufnimmt. Ich hoffe, je näher ich diesem diesem Endpunkt komme, hoffe ich, dass ich weiter mir keine Sorgen mache auf diesen Endpunkt.
Wenn man wie Sie, Peter Lohmeier, so viele Rollen gespielt hat, im Fernsehen, auf der Bühne, in Kinofilmen, dann kann man sich ab irgendeinem Punkt X, und dann hat man es wahrscheinlich geschafft, alle Rollen aussuchen. nehme ich mal an. Nach welchen Kriterien lehnen Sie eine Rolle ab?
Also mit dem Aussuchen, da ist nicht nee. So. Nee. Bei Wünsch dir was immer nicht mehr und den Ponyhof gibt's nicht. Es gab mal so eine Zeit, boah, da so. Und dann ist aber auch, ganz ehrlich, also so viel ist nicht mit Aussuchen. Also das Aussuchen ist so, dass ich jetzt zum Beispiel 4 Monate nicht gearbeitet habe. Das heißt, ich hätte arbeiten können, aber das bestimmte Sachen mache ich nicht.
Was lehnen
ja,
Sie
das
ab?
Ist, das erzählt das Drehbuch, da, ob man das macht oder nicht. Also das ist einfach ein Niveau, wo ich sage, irgendwie, das fängt, ich will den Vorabend nicht verteufeln, aber oder auch im Abendprogramm gibt es bestimmte Sachen. Ich werde nie aufs Traumschiff gehen, also aus ökologischen Gründen schon nicht. Und ich habe mal gedacht, vielleicht mache ich das mit 80 Mal. Nee,
aber, frag ich Sie dann nochmal.
Ja, genau. Nee, ich entscheide mich immer nach dem Buch. Ich muss jetzt auch nicht einen Kinofilm machen. Wenn ein Theaterstück, der mir das Stück mehr Sinn macht, dann mache ich das. Es kommt mir immer drauf an, die Qualität des Buches. Danach, wer ist der Spielleiter? Und dann ist, mit wem mache ich das? Und dann sprechen wir über Geld.
Wobei das bei dem Projekt, was im Januar in die Kino gekommen ist, keine große Rolle gespielt haben. Das war ein Budgetfilm, der war so low, dass es darum nicht gegangen sein kann. Vielleicht mögen Sie dazu einen Satz erzählen.
Ja, da gab es 150 Euro am Tag. So. Und wir haben.
Und was für ein Film war das? Das habe ich jetzt noch nicht genannt, wollte ich Ihnen überlassen.
Ach so, ja, genau. Also der wunderbare Film Sprich mit mir, der mal auf Mallorca gedreht werden sollte. Dann kam die Pandemie dazwischen. Dann haben wir auf Rügen gedreht mit Janine Hallisch als Regisseurin, eine DFFB-Abgängerin.
Der Deutschen Film- und
Fernsehakademie. Und der lief auch in Saarbrücken schon. Und da hat die.
Bei Max Ophüls Preis.
Max Ophüls Preis. Und da hat die Alina, die Hauptdarstellerin, hat auch den Nachwuchspreis gekriegt als Schauspielerin. Also ich zwischen zwei Frauen, Barbara Philipp und ihr. Und das ist so unglaublich schöner Kinofilm geworden. Der kommt wahrscheinlich im nächsten Januar, Februar ins Kino. Da freue ich mich sehr drüber. Also ein Abschlussfilm. Da habe ich mich sofort fürs Buch entschieden. Und die Arbeit hat mich überhaupt sowieso nicht enttäuscht. Und da bin ich total stolz drauf. Der läuft auch am
Ich glaube, der läuft in Berlin. Und zwar, warte, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Genau, im Berliner Babylon Kino beim Festival Achtung Berlin und dann nochmal im Mai, das ist im April, und im Mai nochmal in Schwerin beim Filmfest.
Ja, genau, Schwerin, da komme ich auch. Genau, jetzt, ich glaube, am 15. und 16. läuft er bei Achtung Berlin, da kann ich leider nicht, aber da läuft er, da gibt es auch noch Karten in Babylon.
Gestern ist beim ZDF Neo angelaufen oder sind angelaufen die ersten Folgen von I Don't Work Here. 8 Teile einer kleinen Serie sozusagen, seit Ende März schon in der Mediathek. Insofern konnte ich mir schon mal die ganze Reihe angucken. Da geht es um Alltagsrassismus, um Generationenkonflikte, Herkunftsfragen, also die wirklich schweren Fragen, aber mit leichten Mitteln. Alle Klischees, die man da so haben kann, werden bedient, aber sie sind ironisch gebrochen. Das Komische überzeugt. Ich muss gestehen, ich habe Sie jetzt mit einer komischen Rolle noch gar nicht so in Verbindung gebracht. Aber Sie mögen das Komische.
Oh ja, ich liebe das Komische. Ich meine, das Komische ist das schwierigste Fach, also besonders in Deutschland. Wir tun uns wahnsinnig schwer damit. Wir haben zu viele Menschen irgendwie umgebracht, die das hätten irgendwie uns helfen können, wie wir das richtig machen. Und wenn wir es versuchen zu machen, dann ist es auch verkrampft. Bei I Don't Work Here ist es überhaupt nicht verkrampft. Ich bin auch in die Vollen gegangen. Ich habe mich sehr weit aus dem Fenster gelegt.
Was heißt das? Inwiefern?
Also ich spiele einen Rentner, also einen ehemaligen Kriminalbeamten.
Einen sehr pantoffelheldigen,
ja,
muss man
der,
dazu
der
sagen.
Der unter dem Pantoffel seiner Frau steht, unter Gabriela Schmeides Pantoffel. Also man ist dann, bevor man was gesehen hat, unsicher. Aber meine Freundin, die hat sich totgelacht, gesagt, ich kann nicht, wenn du spielst, ich kann gar nicht mehr. Das heißt, so weit aus dem Fenster lehnen, das würde man fast sagen, würde, das hätte ich auf der Bühne gemacht. Aber ich habe es geschafft, glaube ich, dass ich das glaubwürdig rübergebracht habe, dass man drüber lachen kann. Das komische Fach ist ein wahnsinnig sensibles Fach. Und deshalb hatte ich so ein bisschen Angst. Ich habe gedacht, hast du jetzt zu viel gemacht, hast du so und so. Nein, aber es ist ja immer ein Ensemble-Ding. Und wenn man dann eben mit Gabriela spielt oder mit dem Akim, der mitspielt, oder Sina Martens, dann funktioniert das. Und ich hoffe jetzt schon, ich bete darum, dass es eine zweite Staffel gibt.
Ich kann Peter Lohmeier, den Schauspieler, nicht aus dem Studio gehen lassen, bevor er uns nicht noch einen Halbsatz zu seiner Malerei sagt. Denn das sind Sie auch, Maler. Und zwar nicht nur aus Spaß und der Freude.
Ein Halbsatz, also wir könnten uns da jetzt länger drüber
noch ein Stündchen dranhängen.
Ja, es entstand aus Spaß an der Freude. Also stellen Sie sich vor, lieber Zuhörer, Sie sind in einem Hotelzimmer und liegen da und da ist die Brücke von Köln, die Zoobrücke wieder mal als Foto und Sie haben sie sowieso, wenn Sie aus dem Fenster gucken, dann möchten Sie nicht auf das Bild gucken. Und so entstand es, dass ich als Schauspieler, sind wir immer, ich sag mal, auf Montage unterwegs und ich habe es nicht ausgehalten, dass diese Bilder, habe ich dann mal Papppapier drüber gemacht, Packpapier und habe dann drüber gekritzelt. Und irgendwann ist ein Ausstatter in diese Wohnung eingezogen, wo ich dann raus nach dem Drehen hat gesagt, kann ich das behalten? Und da habe ich gemerkt, dass das wohl möglich andere Menschen auch interessiert. Und so bin ich zur Malerei gekommen.
Die Bilder, die ich mir angeschaut habe, zugegeben nicht in echt, sondern im Netz, ein Hoch aufs Internet, das sind alles Figuren, meistens zwei auf einem Bild und sehr eng beieinander, wenn nicht gar miteinander verwachsen.
Ja.
Ja, will uns was sagen?
Ich beobachte wahnsinnig gerne Menschen, also wenn ich irgendwo bin, wie die miteinander umgehen, wie sie sich umarmen, wie sie miteinander tanzen, wie sie sich küssen. Gleichzeitig, es gibt auch viele Bilder, wo Menschen alleine sind und die wollen wohl möglich irgendwo hin oder sie schauen einen an. Also wenn ich in meinem Atelier bin, habe ich meine Ruhe und dann mache ich Musik an und dann geht mein Kopfkino los und ich mal ganz selten mal, dass ich ein Motiv gesehen habe. So, das ist alles, also natürlich habe ich es gesehen, aber jetzt nicht als Zeichnung oder als Foto, sondern das hat stattgefunden.
Wissen Sie, was richtig schade ist, Peter Lohmeier, dass wir nicht noch eine Stunde miteinander haben?
Ja, schade.
Vielen Dank für dieses Gespräch.
Ja, gerne nochmal.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.